Lieber Jesus, ich möchte einfach danken für unseren Bruder, für den Anton, dass du ihn zur Seite gestellt hast. Und ich möchte einfach bitten, dass du ihn auch segnest für den Dienst, den er hier verrichtet. Und ich möchte jetzt auch bitten, Herr, dass du ihm die rechten Worte schenkst, dass sie an unsere Herzen gelangen. Nicht nur an unseren Kopf, an unsere Herzen. Und dass Veränderung geschieht, dass wir die Worte mitnehmen und die Worte wirklich kauen und verdauen im guten Sinne. So möchte ich bitten für den Anton, dass du ihn jetzt reichlich segnest und dass wir wirklich viel jetzt heute wieder mitnehmen dürfen. Amen.
Amen. Vielen Dank. Lisa, alles klar? Ja, super. Die Technik funktioniert. Ein Lob auf die Techniker. Super, finde ich ganz wichtig. Wir haben ein neues Mikrofon. Ich habe vor 3 Wochen über Freundschaft hier gesprochen, Freundschaft zu Gott und Freundschaft zueinander. Und ich möchte das Thema heute weiterführen, Teil 2, aber ich werde noch einen Teil 3 machen. Eigentlich wollte ich alles heute reinpacken und dann hat meine weise Frau gesagt, nee, das ist zu viel. Also wird das weniger sein heute. Lisa, du kannst schon mal starten. Wir haben ja darüber gesprochen, oder ich habe ja das so aufgezeigt, Freundschaft ist das Seil, das hält, wenn alle Stricke reißen. Ich mache einen ganz kurzen Rückblick und dann gehen wir weiter. Heute geht es dann Teil 2, Beziehungskrisen und deren Überwindung. Und das gilt dann natürlich nicht nur für Freundschaft, sondern generell auch in unserem Miteinander, in der Gemeinde. Beziehungskrisen finden immer wieder statt. Die Frage ist nur, können wir sie gut überwinden oder geht es halt dann auseinander? Und das ist was Gemeinde wirklich unbedingt lernen sollte. Konfliktfähigkeit. Konflikte erkennen, Konflikte in einer guten Art und Weise bewältigen. Wir können da Vorbild für die Welt sein. Und das ist was ganz Wichtiges, was Gott uns lehren will, weil ich glaube, dass wir es nicht in die Wiege gelegt gekriegt haben. Also Freundschaft, wie gesagt, ein paar Punkte nochmal zum Rückblick. Freundschaft muss nicht perfekt sein, nur echt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nicht die perfekte Freundschaft, aber es geht darum, ob sie ehrlich ist und echt. Das ist ein ganz wesentlicher Teil von Freundschaft, Sympathie und Vertrauen, ein wesentlicher Teil von Freundschaft, wo es über das Normale hinausgeht. Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Und ich habe ja das letzte Mal schon gesagt gehabt, wer keine Freunde hat, das ist so, wie wenn du am Tag 15 Zigaretten rauchst, so schädlich ist das für deinen Körper. Also keine Freunde zu haben, hat eine Auswirkung auf unseren Körper. Ganz wichtig auch zu wissen. Weil das seelische Gleichgewicht spielt eine große Rolle auch für unseren Körper, für unser körperliches Befinden. So, ich gehe jetzt da nur kurz nochmal weiter. Gottes Freundschaft zu uns. Im 2. Mose 33,11 heißt es, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das wünsche ich uns generell. Dass unsere Beziehung zu Gott, Gott ist der Vater, Jesus der Erretter, aber Gott will auch Freund sein. Er will der Herr sein, Kyrios, aber er will auch dein Freund sein. Und ich muss sagen, das ist eine andere Ebene. Die freundschaftliche Ebene, die ich mit Gott lebe, ich merke, das ist eine andere Ebene als die Vaterebene und es ist eine andere Ebene als die Kyrios, dass er mein Herr ist. Ich spreche mit ihm vertraulich. Und da ist ein ganz tiefes Vertrauen da und ich weiß, dass ich auf Augenhöhe mit ihm sprechen darf. Das hört sich komisch an, hätte ich mir früher nie getraut, habe ich das letzte Mal auch gesagt. Aber Gott hat mich auf die Ebene gehoben. Da wird es deutlich und Jesus unterstreicht es. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Auch Jesus will dein Freund sein. Nicht nur dein Bruder, dein Herr, dein Retter, dein Heiland, auch dein Freund. Und wie gesagt, ich habe es letztes Mal auch gesagt gehabt, ich habe am Anfang da ganz starken Zugang zu Jesus als Freund bekommen, als ich gläubig geworden bin. Und das hat mir geholfen. Das hat mir Horizonte geöffnet. Dass ich gewusst habe, Jesus steht fest zu mir. Wie ein Freund, mit dem er durch dick und dünn geht. Er steht zu mir, ich kann mit ihm alles besprechen. Allen Ärger, den ich auch habe, ihm gegenüber. Alles rauslassen, er hält es aus. Aber es ist auch wichtig hinzuhören, was er letztlich von mir will, weil er auch mein Herr ist. Das muss klar bleiben. Von daher, das ist für mich eine ganz tolle Ebene. Wir haben ein prophetisches Wort bekommen, als ich in Memmingen auch darüber predigt habe. Und das wird die Kirstin nochmal vorlesen, weil das die Freundschaft nochmal unterstreicht.
Also das Wort ist von der Hanna Solarek, einige kennen sie, und sie haben Anton geschrieben. Irgendwann letzte Woche hatte ich einen Traum, in dem ich ein hell erleuchtetes Kreuz auf einem kleinen Hügel gesehen habe. In einiger Entfernung davor kniete ein Mensch, voller Ehrfurcht und Hingabe und Staunen über Gott. Der Mensch hat erkannt, was Jesus für ihn getan hat und konnte daher gar nicht anders, als seine Knie vor ihm zu beugen und ihn anzubeten, in Demut und Dankbarkeit. Trotzdem war da so eine Distanz zwischen dem Kreuz und dem Mensch, über die ich mich gewundert habe. Aber auf einmal verwandelte sich das helle Kreuz in einen Mann, der mit weit ausgebreiteten Armen dastand, Jesus. Seine ganze Körpersprache war eine Einladung an den Menschen, zu ihm zu kommen, in seine Arme, an sein Herz. Und Jesus nahm den Mensch in seine Arme und er durfte ganz nah bei ihm sein. Jesus wünscht sich, dass wir so ganz nah bei ihm sind, eine enge Beziehung zu ihm haben, seinen Herzschlag spüren. Das ist so etwas Besonderes. Ich wünsche mir, dass wir das immer mehr begreifen und ergreifen und weitergeben, wie gut, gerecht und heilig Jesus ist und wie sehr er sich nach einer ganz engen, innigen Beziehung zu uns sehnt.
Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir das so aufnehmen können, weil letztlich du selber entscheidest, auch ob du das glaubst. Das ist die eigentliche Frage, glaube ich das Gott? Darf ich auf die Ebene kommen? Darf ich so vertraulich mit ihm sprechen? Will er das? Ja, er will das. Und er freut sich sehr, wenn du in einer ganzen tiefen, vertiefen Ebene, freundschaftlichen Ebene mit ihm kommunizierst. Also wie gesagt, ich mag das nochmal was anderes als die Vaterbeziehung. Das ist auch im Gebet. Ich merke, dass Gott sagt, du bist mein Freund. Ich will, dass du für die und die Dinge betest. Und ich will und ich habe mich an euch Menschen gebunden, was Gebet angeht. Ich könnte die Dinge alle so machen. Aber ich will, dass ihr die Dinge vor mich tragt und ich will handeln. Das ist eine ganz andere Glaubensebene. Dass Gott sagt, du bist mir so wichtig, ihr, jeder Einzelne ist ihm so wichtig, dass wir unsere Gebete nicht gering achten, sondern dass wir wissen, Gott hat dann im Grunde, er hat eine Teambeziehung, eine Teamsituation geschaffen, indem er sagt, du betest für die Dinge, die natürlich in meinem Willen sind, und ich will handeln. Wow. Weil er uns so wertschätzt, weil er uns so wichtig nimmt. Okay, wir gehen jetzt weiter. Wir schauen heute eine Beziehung an, Saul und David. Und beim nächsten Mal werde ich Jonathan und David nochmal vertiefen, also Teil 3. Weil das einfach auch nochmal genial ist, auch die zwei zu vertiefen. Heute schauen wir eine Beziehung an. Ich weiß nicht, ob das euch alles so bekannt ist. Es heißt im 1. Samuel 16,20, dass David dem Saul diente. Wie kam er dazu? Der Saul ist der König von Israel und er hat im Grunde sehr gut angefangen in der Beziehung zu Gott. Und dann hat er angefangen, so überheblich zu werden. Er ist stolz geworden. Er hat einmal das Opfer an sich gerissen, was nur der Samuel, der Prophet, vor Gott ausüben durfte. Und ist ungeduldig geworden und hat das Opfer an sich gerissen und hat geopfert. Und der Samuel hat gesagt, was hast du gemacht? Eigentlich wollte Gott dein Königtum heute bestätigen. Und du hast dir was angemaßt, was du hättest nie tun dürfen. Anmaßung. Andersmal hat er gelogen. Wieder andersmal hätte er was ausführen sollen, auch einen Bann ausführen sollen. Das hat er nicht gemacht einfach. Er war jemand, der sehr stolz war, überheblich, aber auch ungehorsam. Und Gott hat gesagt gehabt, okay Saul, du bist nicht mehr mein König. Und er hat den David berufen, als Hirtenjunge noch, als König salbt. Und das Interessante war, ich weiß nicht, ob das euch so klar ist, der Saul hat dann, weil er Gott im Grunde, weil er sich abgewandt hat, der ist sehr jähzornig geworden und böse. Jähzornig und böse. Der hat tobt zum Teil in seinem Haus. Das kann man aus dem Text rausnehmen, dass er richtig tobt hat. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, ja, was machen wir, was machen wir? Ja, vielleicht hilft Zitterspiel. Dass jemand einfach auf der Zither spielt und ihn beruhigt. Und dann haben sie gesagt, wir wissen, wir kennen jemanden, der sehr, sehr gut Zither spielen kann. Und so kam David an den Hof. Die haben den David an den Hof geholt, weil sie gewusst haben, der David ist auch ein toller Musiker. Also haben sie ihn an den Hof geholt. Und immer wenn der Saul richtig böse geworden ist, hat der David gespielt und er hat sich wieder beruhigt. So dass die Aussage, David diente ihm. Und dann kommt eine interessante Aussage im Kapitel 16, Vers 21. Und Saul gewann ihn sehr lieb. Wow, das muss man wissen. Der Saul hat ihn sehr lieb gewonnen. Der Saul hat ihn sogar als Waffenträger eingesetzt. Und Waffenträger bedeutet das höchste Vertrauen. Ich lasse dich ganz an mich ran. Du trägst meine Waffe, wir gehen miteinander in den Kampf. Ich muss mich hundertprozentig auf dich verlassen können. Also er hat ihn ganz stark an sich rangelassen. Er hat ihn total wertgeschätzt. Der David war ihm was ganz Besonderes. Die haben eine ganz besondere Beziehung gehabt. Das muss man einfach sehen hier. Eine ganz besondere Beziehung. Die Bibel beschreibt es. Er gewann ihn sehr lieb. Und dann gibt es ein Problem. Und es passiert auch unter uns. Es kann sein, du hast eine gute Beziehung zu irgendjemand. Was ist, wenn der andere erfolgreicher ist als du? Was passiert dann in deinen Gedanken? Wenn es beim anderen mit den Kindern besser geht, wenn es dem anderen mit dem Beruf besser geht, Gesundheit, Aussehen und. Oder mehr Anerkennung in der Gruppe, in der Gemeinde. Was ist, wenn der andere mehr anerkannt wird als du? Ich habe in Hamburg jemanden gehabt, einen Kollegen, wir sind miteinander nach Hamburg gekommen und er hat irgendwie, er war so jemand, der eigentlich auch so Wertprobleme gehabt hat und er wollte sehr stark Anerkennung von den Studenten und auch von den Dozenten. Und das hat er irgendwie so richtig bekommen. Mir ist es zugefallen. Und dann habe ich gemerkt, wie problematisch unsere Beziehung geworden ist. Ich habe nichts Böses getan, nur ich habe es einfach gekriegt. Weil ich eine andere Person war. Und überleg mal, gibt es eine Person, wo du eigentlich eine gute Beziehung hast, das kann Gemeinde oder außerhalb sein, Familie, wo du merkst, du bist eigentlich jemand, die wirklich eine gute Beziehung hat, aber der andere ist irgendwie, dem geht es besser oder er ist erfolgreicher. Was passiert dann? Und das sehen wir, der David ist ausgezogen in den Krieg und dann heißt es, dass er zurückgekommen ist und die Frauen sind dem Saul, dem König, entgegengelaufen und aus allen Städten sind die Frauen gekommen, das war ein großes Ereignis, sind ihm entgegengelaufen und dann heißt es, warte mal, genau, schon weiter. Also aus allen Städten kamen die Frauen zusammen und Reigen sind vorm König Saul, sind zu ihm entgegengelaufen mit Tamburin, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Wow. Was ist passiert? Er ist neidisch geworden. Neid ist ein ganz großes Problem in allen Beziehungsebenen. Aus Neid wurde Jesus ans Kreuz geschlagen. Die Pharisäer waren neidisch auf das, wie die Leute auf Jesus gehört haben. Das war der Grund, warum sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Neid. Neid ist ein ganz großes Problem unter uns. Ich kenne auch Neid. Wichtig ist, dass wir es wahrnehmen und überlegen, was macht der Neid mit uns. Jetzt hätte der Saul, wenn er das gehört hat, er hätte was machen können mit seinem Neid. Der wäre dem nicht ausgeliefert gewesen nur. Der hätte sagen können, wow, okay, ich will jetzt meinen Wert, und das Neid hängt fast immer mit dem Selbstwert zusammen, ich will jetzt meinen Wert nicht von dem nehmen, wie viel Erfolg ich habe, sondern ich will meinen Wert von Gott holen. Ganz wichtige Frage, ganz wichtige Entscheidung, immer wieder. Deinen Selbstwert, deinen Wert, woher nimmst du ihn? Von dem, was du kannst, von dem, was du hast oder von dem, was du bist, vom Stand her, Status. Hier hätte der Saul entscheiden können und sagen, okay, ich habe 1.000, der David 10.000, ich habe ihn lieb, ich will ihm das gönnen. Ich gönne es ihm. Ich will meinen Wert nicht aus dem holen, was die Frauen singen, sondern ich will meinen Wert von Gott holen. Überleg mal, wo ärgert dich was? Das ist Ärger. Neid macht sich mit Ärger bewusst oder bemerkbar. Wenn du dich über irgendjemand ärgerst, kann oft der Hintergrund sein, weil du neidisch auf die Person bist. Weil sie mehr hat, schöner aussieht, mehr Begabung hat, mehr in der Gemeinde ankommt. Neid, also Beziehungskiller. Neidischer Beziehungskiller. Darum nehme ich den heute so stark hier mit rein. Weil das hat ihre Beziehung total zerstört. Er gewann ihn sehr lieb. Hat ihn ganz nah an sich dran gehabt. Ganz, ganz nah. Ist Waffenträger gewesen. Vertrauliche Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung haben die gehabt. Und der Neid hat alles zerstört. Wie gesagt, er hätte noch stoppen können. Neid, wie gesagt, es fängt den Gedanken an, dass du dann merkst, was ist, das gönne ich dem nicht und warum ist der jetzt besser und du ärgerst dich einfach drüber. Überleg mal, warum ärgerst du dich über bestimmte Personen? Warum ärgerst du dich über deinen Nachbar vielleicht, weil er ein größeres Haus hat oder das bessere Auto fährt? Wenn der Ärger hochkommt, ist fast immer Neid dahinter. Fast immer. Überleg, Neid ist zerstörerisch, eine ganz brutale Sache, hat Jesus ans Kreuz gebracht. Neid. Auch für Gemeinde ist das ganz gefährlich. Auch in der Leiterschaft ist Neid oft das, was Leiterschaft zerstört. Der Joachim und ich, wir haben genau gewusst, das könnte eine gefährliche Sache sein, Neid. Wer kommt besser an? Vorher, das war noch sichtbarer, wir haben immer auch Skripte geschrieben, welche Skripte sind schneller weg gewesen. Da habe ich ab und zu drauf geschaut. Dann kommt was hoch, wenn deines weniger schnell weggeht. Und das Gute war, wir haben sehr ehrlich und offen immer wieder drüber gesprochen. Immer wieder. Und gesagt, wir wollen das nicht zulassen, dass Neid in unsere Beziehung kommt. Das geht sehr schnell. Dass Neid in unsere Beziehung kommt. Weil wir wissen, das wird alles zerstören. Und wenn du, für mich ist es ein Gradmesser, ob ich Joachim segnen will, nicht nur kann, ob ich ihn segnen will. Und wenn ich ihn nicht segnen will, muss ich klären, warum. Ich will nicht, dass es ihm vielleicht noch besser geht oder dass er noch mehr Erfolg hat. Ich will das ja gar nicht, oder? Ganz wichtige Frage. Innerhalb der Leiterschaft, darum ist das auch auf Leiterebene ein ganz wichtiges Thema. Ganz wichtiges Thema, hat Gemeinden zerstört nach Strich und Faden. Ganz viele. Auch in den Ländern, warum oft Kriege sind, das ist oft in der Leiterschaft Neid, Machtkampf. hat Beziehungen zerstört, hat Länder zerstört. Also überleg, gibt es Personen, die du nicht segnen willst, weil du denkst, dass es dann ihr besser gehen könnt und sie besser werden könnt oder mehr Erfolg oder mehr Anerkennung haben könnte als du? Dann ist was da, was negativ ist. Und das muss wieder raus. Also, er hätte entscheiden können. Er hätte entscheiden können. So, er hätte entscheiden können, aber unser Ding will jetzt nicht mehr. Haben wir immer wieder, okay. Also, bei ihm ist es so gewesen, er hat sich nicht entschieden, dass er den Neid zu Gott bringt. Er hat ihm Raum gegeben in seinen Gedanken. Und er ist böse geworden in den Gedanken, aber auch in den Gefühlen. Er ist böse geworden, er hat sich über David geärgert. Er ist ärgerlich geworden, das steht da drin, ihr könnt nachlesen. Und er hat sich immer mehr verstrickt in das, dass er immer noch üblere Sachen über den David gedacht hat. Das ging so weit, dass er ihn gehasst hat. Und Kapitel 18, Vers 11 heißt es, der David hat gespielt. Und Saul war, und es geschah, ich lese ab Vers 10, und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam und er geriet im Innern des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich zweimal aus. Glaubt ja nicht, dass Neid it weitergeht. Neid wird zum Hass. Das bleibt nicht. Es wird mit euch, mit dir und mir was machen. Der Saul ist voller Hass geworden, David gegenüber. Hat den Speer in der Hand, der David spielt und wirft seinen Speer auf den David. Und der David ist zweimal ausgewichen. Er wollte ihn umbringen. Er wollte ihn weghaben. Problem gelöst, hat er gedacht. Interessant ist, dass es dann heißt, dass er sich fürchtete. Er hat gemerkt gehabt, okay, Gott ist wohl mit ihm. Er hat Angst gehabt plötzlich vor David, weil er jetzt offenbar geworden ist. Der David hat jetzt gemerkt, der will mich umbringen. Und er hat Angst gekriegt vor David. Er hat gemerkt, David weiß jetzt, was in meinem Herzen ist. Das mit der Liebe, mit der Freundschaft, die da war, die ist völlig zerstört. Ich habe mich gezeigt. Wenn du gegenüber einer Person total aggressiv wirst und schimpfst daheim, überleg mal, warum. Du musst überlegen, warum. Bitte Gott, dass er dir dein Motiv offenbart. Weil fast immer wirst du Schuld beim anderen suchen. Aber es muss überhaupt nicht sein. Es kann sein, du bist sehr neidisch. Es kann sein, du hast völlig überzogene, zu hohe Erwartungen, die sind enttäuscht worden, nicht erfüllt worden. Frustration gibt Aggression. Die Frage ist, sind sie Gottes Erwartungen gewesen oder deine? Muss man klären. Sind es wirklich die, die Gott so gedacht hat? Auf jeden Fall hat er vor ihm Angst bekommen. Und was dann kommt, ist Distanzierung. Er wollte ihn aus seiner Nähe weghaben. Du kannst im Grunde das nicht aushalten. Du willst mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Du suchst Gründe, warum du sie oder warum du dich aus dem Team rausziehst oder. Oder warum du mit dem nichts mehr zu tun haben willst. Du hast Gründe. Der Saul war ganz clever, hat gesagt, okay, wie mache ich das? Okay, ich schaue, dass er ins Heer kommt, er soll das Heer anführen, dann habe ich ihn wenigstens weg. Du kannst es nicht aushalten. Die Nähe kann man nicht mehr aushalten. Distanz wird kommen. Du kannst, wenn in dir Ärger, Hass ist, du kannst die Nähe nicht aushalten. Es wird nicht funktionieren. Und er hat die Nähe nicht mehr aushalten können. Es kam eine Distanz. Er hat ihn im Grunde, er hat ihn weggenommen. Er hat ihn über das Heer gesetzt, über 1000. Er dachte, okay, wenn ich ihn jetzt nicht umbringe, dann soll er rausgehen in den Krieg. Hoffentlich wird er da umgebracht. Das ist seine Haltung gewesen. Aber der David ist nicht umkommen. Plan fehlgeschlagen. Wie geht's weiter? Ist ein Krimi hier. Müsst ihr lesen. Ist ein Krimi. Plan geht weiter. David ist nicht umkommen. Plan hat nicht hingehauen. List, Bosheit. Okay. Also, David, ich habe ihn jetzt rausgeschickt an die Front. Und er auch da irgendwie, Saul hat gemerkt, Gott ist irgendwie mit ihm. Ja gut, das haut nicht hin, also eine List. Und die kommt bei jedem bei uns auch dann. Bosheit. Irgendwas willst du dem anderen aus. Willst du irgendwie ihm was Böses tun. Und der Saul hat dann das so gemacht, hat er gesagt, okay, David, komm, du kriegst meine Tochter Merab. Ich befördere dich jetzt wieder. Ich hole dich wieder, ich befördere dich. Du kriegst meine erste Tochter, die Merab. Du kriegst sie zur Frau. Und der David hat gesagt, wer bin ich? Ich bin kein Königssohn. Der war total demütig, hätte es sich gar nicht erlaubt, sowas zu denken, dass er jetzt der Schwiegersohn vom König werden sollte. Alles im Text beschrieben. Und dann sagte Saul, doch, ich will das. Du bist ein toller Kerl, hat ihn angelogen. Du bist ein toller Kerl, ich will, dass du die Frau kriegst. Und dann war es soweit. Und was war dann? Die Merab hat er dem Adriel gegeben. Der David war jetzt eigentlich okay. Man muss sich das vorstellen, wie er den bloßgestellt hat, den David. Der hat seine erste Tochter, er hat es allen erzählt, er kriegt die erste Tochter. Und dann plötzlich hat er es am anderen gegeben, als es soweit war. Richtig boshaft und wollte damit im Grunde zeigen, der David ist ein Böser. Ich kann ihm jetzt nicht mehr die Tochter geben. Er hat es gut dargestellt, dass er gut rauskommt und der David, dass man immer mehr Böses über ihn denkt. Immer mehr Böses. Also, List, Bosheit. Und dann geht es um eine offene Feindschaft. Und auch da, wie gesagt, der Saul hat dann plötzlich gemerkt, dass die Michal den David liebt. Er dachte, okay, jetzt zweite Handlung boshaft. Zweite Handlung, Akt 2. Meine andere Tochter liebt den David. Den kriege ich jetzt. Okay, David, schiefgelaufen das Erste. Ich gebe dir die Michal. Aber, und er hat dann David nochmal gesagt, wer bin ich? Ich bin das nicht würdig, der Schwiegersohn zu werden. Ja gut, das können wir schon regeln. Ich lege dir einen Brautpreis auf. Du sollst einfach 100 Philister töten. Wenn du 100 Philister tötest, dann hast du den Brautpreis bezahlt und du kannst dann sagen, okay, jetzt habe ich ja was getan, jetzt habe ich ja was gebracht und dann hast du kein schlechtes Gewissen mehr, dass du dich auf diese Ebene des Königs begibst. Okay, David vertraut wieder dem Saul. David geht raus, tötet 200 Philister und er bringt dann das... Ihr wisst, was er bringt. Er bringt die Trophäen, dass er 200 getötet hat, bringt er. Und der Saul kann nicht mehr aus und gibt ihm die Michal. Und jetzt merkt der Saul wirklich, die Michal und der David, die sind ein tolles Paar. Und es ist ja noch saurer geworden. Wow. Seine eigene Tochter ist jetzt mit ihm verheiratet. Und jetzt der ist noch böser geworden und ist für ihn klar geworden, das wird für immer Feindschaft sein. Aber es ist nicht dabei geblieben. Es gibt überall Ausstiege. Bei jedem Pfeil gibt es einen Ausstieg. Der muss sich nicht in Hass reinlassen. Der kann die bösen Gefühle, wir können unseren Ärger zu Gott bringen. Der muss sich nicht in Furcht reinlassen. Wenn du die Beziehung klärst, brauchst du keine Furcht vor dem anderen mehr haben. Sondern du merkst, das sind Dinge bei dir da, du hast sie zu Gott gebracht und Gott muss dich verändern. Die Furcht ist gar nicht berechtigt. Du brauchst keine Distanz, wenn du Dinge wieder in Ordnung bringst. Die brauchst du nicht. Die Gefühle kommen wieder in Ordnung. Oder Bosheit und List brauchst du nicht, weil die Beziehung hast du wieder hergestellt. Und die Feindschaft wird sich nicht ergeben. Was kommt dann weiter? Akt 3, Akt 4, negatives Reden. Jetzt versucht der Saul, alle seine Leute um sich herum einzubeziehen und zu sagen, wie übel der David ist. Und er sagt ihnen offen, ich will ihn ermorden. Er sagt, der David ist ein übler Typ, ich will ihn umbringen. Sagt er. Und jetzt gibt es ein großes Problem beim Jonathan. Der Jonathan denkt, wow, der David ist doch mein Freund. Das stimmt doch gar nicht, was mein Vater mir sagt. Jetzt ist er im Konflikt. Jetzt ist er in der Zwickmühle. Er steht dazwischen. Und jetzt hätte er sagen können, ja, das, was der Vater sagt, ist richtig oder das, was David sagt, ist richtig. Er wusste es nicht mehr. Er wusste nicht, wem er glauben soll. Und er hat das einzig Richtige getan, dass er gesagt hat, ich will das herausfinden. Ich will nicht passiv bleiben, sondern ich will herausfinden, ob das stimmt, dass der David wirklich Übles getan hat und dass er den Tod verdient hat oder ob mein Vater völlig überzieht und das Ganze praktisch ist falsch, was er macht. Und der Jonathan sagt, okay, wie mache ich das? Ich mache das so, dass ich mit meinem Vater reden werde. Der David ist geflohen, er ist abgehauen, die Michal hat ihm geholfen, weil er gewusst hat, der Saul will ihn umbringen. Und der Jonathan hat gesagt gehabt, okay, ich will mit ihm reden, weil der Jonathan hat gesagt, alles, was mein Vater vorhat, bespricht er mit mir. Und der David sagt, nee, das wird er nicht mit dir besprechen. Dass er mich umbringt, wird er nicht mit dir besprechen, weil du bist sein Sohn. Das wird er nicht so offen sagen. Nicht so offen. Weil er weiß genau, dass du mich magst. Und dann sagt er, okay, ich gehe mit ihm raus, der David ist abgehauen und ich will mit meinem Vater sprechen über dich. Also er sagt, er hat schon rausgewählt, also mein Vater will dich töten, 19 Vers 2. Und Jonathan berichtete es David und sagte, mein Vater Saul sucht dich zu töten. Nun hüte dich doch morgen und bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich. Ich aber will hinausgehen und mich auf dem Feld neben meinen Vater stellen, wo du bist und wo du bist. Und ich will meinem Vater mit meinem Vater über dich reden und sehen, wie es steht und es dir berichten. Und Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und seine Taten sind dir sehr nützlich. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel einen großen Sieg verschafft. Du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Ursache tötest? Und Saul hörte auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, er wird ihn nicht töten. Da rief Jonathan David und Jonathan berichtete ihm all diese Worte und Jonathan brachte David zu Saul und er diente ihm wie früher. Wow. Also. Der Jonathan setzt sich ein. Der will Frieden stiften. Und das ist für uns auch ganz wichtig. In vielen Beziehungen geht es darum, man braucht Friedensstifter. wo jemand da ist und das Ganze sachlich betrachtet und nicht emotional. Weil mit den Emotionen, da kommst du auf keinen grünen Zweig. Wo jemand sagt, du, ich will deine Seite hören, diese Seite hören, ich will Frieden stiften, ich will hören, was stimmt. Jonathan will Frieden stiften. Er redet Gutes über David. Er redet Gutes über David und der Saul schwor ihm, der hört auf den Sohn, schwor, und im Grunde, es gibt da Versöhnung. Es gibt da Versöhnung. Der David, muss ich das vorstellen, der David vertraut dem Jonathan und kommt wieder zurück an den Königshof. Wow, das ist Freundschaft zwischen ihnen. Der David vertraut dem Jonathan, das hätte ja Falle sein können, und kommt zurück an den Königshof. Happy End. Ist es so geblieben? Wir kommen zum Schluss. Letzter Akt. Hier war eine Chance da für den Saul. Hier war eine ganz starke Chance für den Saul. Er hat tatsächlich dem Jonathan geschworen, dass er den David nicht umbringt. Jonathan war so mutig, dass er da Gutes über den David geredet hat. Und er wollte einfach herausfinden, was ist Sache. Wie gesagt, liebe Geschwister, liebe Gäste, sucht heraus, was Sache ist. Es ist so viel Schmarren, was da oft drumherum ist. Sucht, was ist der Kern, sucht den Kern des Konfliktes. Geht da wie ein, so akribisch vor, wie ein, wie heißen die, Detektiv. Wie ein Detektiv, ich mache es nicht anders. Wie ein Detektiv, geht vor und sucht auf der Sachebene, wann ist was auseinandergegangen. Ihr müsst schauen, wo war die Beziehung gut und wann ist sie auseinandergegangen. Es hat einen Grund. Sucht den Grund, wann die Beziehung auseinandergegangen ist. Wann die oberflächlicher geworden ist. Wann sie distanzierter geworden ist. Und dem Punkt arbeitet raus. Und bitte Gott, dass er euch alle Weisheit gibt. Also, eigentlich, wow, das war die Chance. Das war die Chance. Aber leider ist es bei dem nicht geblieben. Ihr hört jetzt den Ausgang. Und David war wieder erfolgreich. Heißt es einfach weiter. Kapitel 19. Er war einfach erfolgreich. Und der ganze Wut, der ganze Hass ist wieder rausgekommen. Er hat ihn nie abgeben gehabt. Er hat zwar geschworen, das war oberflächlich, er hat seine Wut und seinen Hass nie abgegeben und seinen Wert hat er nicht von Gott geholt, was er hätte tun können. Zweiter Mordversuch, Kapitel 19, 9 und 10. Der David, man könnte sagen, so naiv, kommt zum Saul wieder zurück. Er glaubt dem Jonathan, er glaubt dem Saul, dass er es gut meint. Er begibt sich in die Höhle des Löwen. Der David war, der hat vergeben. Der hat alles losgelassen. Der hat vergeben. Und das heißt, die Beziehung war wie vorher für ihn. Er hat alles losgelassen. All seine negativen Erfahrungen, alles los. Beim David war wirkliche Versöhnung da. Zweiter Mordversuch. Und dann verfolgt er ihn brutal. Mit über 3000 Elitesoldaten. Der David muss fliehen. Jahrelang ist er auf der Flucht. In Höhlen, in der Wüste. Der David hat zweimal die Möglichkeit, den Saul umzubringen. Hat er nicht getan. Und das Schlimmste war, er ist unberechenbar geworden. Der Saul ist unberechenbar geworden. Das möchte ich euch vorlesen. 20:33. Und zwar, ich fange ab Vers 30 an, also der David ist wieder auf der Flucht gewesen, beziehungsweise der David hat gesagt, du, ich muss weg, weil dein Vater will mich umbringen und sag doch, dass ich auf ein Familienfest gehe. Und dreimal bin ich nicht da und schau mal, wie dein Vater reagiert, wenn ich nicht da bin. Und dann, also der zweite Tag ist vergangen, der David war nicht da. Und dann heißt es im Vers 30, obwohl halt, Jonathan, 28, Jonathan antwortete Saul, David hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen und sagte, lass mich doch gehen, denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Und nun, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, so lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder sehe. Eigentlich etwas ganz Normales. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen, also der zweite Tag. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und sagte zu ihm, du Sohn einer entarteten Mutter, ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isais erkoren hast. Dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn alle die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, also der David, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Wow. Völlig unberechenbar. Den eigenen Sohn hätte er jetzt umgebracht. Ich sage es uns so drastisch, das kann jedem von uns passieren. Wenn wir uns auf Neid, auf Bosheit und Hass auf Dauer einlassen. Das mag vielleicht ein wenig anders ausschauen. Du hast keinen Speer in der Hand. Aber du wirst schauen, dass du den anderen irgendwie tötest. Vielleicht nicht irdisch, aber geistlich, menschlich. Du wirst ihn ignorieren, du wirst ihn außer vor lassen, du wirst ihn vor dir für tot erklären. Für tot erklären. Das ist Hass. Das ist die Frucht von Hass. Und da möchte ich uns wirklich davor bewahren und möchte uns bitten, dass wir da wirklich Acht geben. Auf allen Beziehungsebenen. Es kann dir überall passieren. In der Ehe, in der Gemeinde. Und jetzt die Fragen, was wünsche ich mir an Beziehung? Und was will Gott? Wozu bin ich bereit? Wenn du merkst, wirklich, wo Ärger da ist über Menschen, lass das nicht stehen. Der wird weiter um sich greifen. Der wird deine Gedanken einnehmen und mehr deine Gefühle und irgendwann wirst du vom Willen her handeln. Boshaft, listig und. Du wirst dich selber belügen. Und drum, das ist ein Punkt, wo ich wirklich, das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Lass uns aufstehen. Und wenn du merkst, da sind Dinge da, lass es nicht stehen. Bring die Dinge zu Gott. Bring deinen Ärger zu Gott. Bring deinen Neid zu Gott. Bring deine Bosheit, deine List zu Gott. Und liefere es wirklich aus. Und bete darum, dass er deinen Wert dir schenkt. Dass er seinen Wert dir schenkt. Das hat, wie gesagt, fast immer mit Wert zu tun. Vater, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir für alle Gäste. Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort so real Dinge vor Augen führst, die gar nicht klarer sein können. Und du hast Auswege gezeigt, aber der Saul hat sie nicht ergriffen. Du hast auch ihm helfen wollen, aber er hat es nicht zugelassen. Und Herr, hilf uns, wo vielleicht versteckter Ärger da ist, versteckter Neid, Bosheit, dass wir das wirklich jetzt loslassen. Ich bitte euch, wenn ihr da was erkannt habt, der Geist Gottes zeigt es, dass ihr braucht es nicht laut sagen, außer jemand hat wirklich den Mut, darf er auch machen, aber dass ihr es jetzt zu Gott bringt. Es wird euch zerfressen. wenn jemand es nicht losbekommt und schon gebunden ist, das gibt es auch, dass man daran gebunden ist schon, dann geh zu jemand, den du kennst und wo du weißt, mit dem kannst du beten und die Bindung im Namen Jesu lösen. Es muss kein Pastor sein. Nur du musst glauben, dass du die Autorität hast und die hat Jesus uns Christen gegeben, dass wir Bindungen lösen im Namen Jesu. Wenn du um Vergebung bittest, kann man die Bindung dann lösen im Namen Jesu. Das ist kein großer Akt. Und ich möchte jetzt für all die beten, ihr braucht keine Hände heben, für die, die in so einer Situation sind und Hilfe brauchen. Gottes Hilfe und vielleicht auch von Geschwistern. Vater, ich bete jetzt darum, dass du da hineinkommst. Weil ich weiß, dass wir oft Dinge lange verdrängen und verbergen, aber irgendwann kommen sie hoch und dann zerstören sie. Vater, ich bete darum, dass du Mut schenkst, all den verdrängten Ärger, den verdrängten Frust wirklich vor dir abzulegen. Bei dir ist die richtige Adresse. Der David hat oft vor dir all seinen Mist ausgeschüttet, sein Herz ausgeschüttet, dich um Vergebung gebeten und du hast ihm Frieden geschenkt, Vergebung gewährt und Frieden geschenkt. Und so bete ich, dass das auch dort geschieht, wo wir das tun. Dass du Vergebung gewährst und Frieden, einen tiefen Frieden schenkst. Und dort, wo du sagst, wir sollen da auch die Beziehung, auch da nochmal was tun oder Versöhnung wirklich auch leben, ich bete darum, dass du auch das zeigst und da Führung schenkst. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen.
Anton, herzlichen Dank für die klare Botschaft. Da war nichts misszuverstehen. Da spricht der Geist Gottes. Und ich denke, wir können alle was mitnehmen. Was mir auch noch groß geworden ist, oder Dinge, die eigentlich nicht sein sollten, aber es gibt auch im Reich Gottes bei Menschen Leute, die morden. Hm. Und wenn es Rufmord ist. Und das geht in das mit rein. Und vor sowas müssen wir uns in Acht haben. Das müssen wir ablegen und so wieder. Und wie gesagt, da müssen wir uns frei machen lassen, dass wir mit dem nichts zu tun haben. Der Herr trägt uns auch nichts nach. Hm. Und so sollten wir mir sein. Ich wünsche euch allen eine gute, gesegnete Woche. Ah ja, da ist noch was. Diese Woche, Mittwoch, 8 Uhr, gell? Gebet.